hereinspaziert, Herr Warnecke.
Hallo, Herr Flügge, freue mich, Sie zu sehen.
Herr Warnecke, wie geht's Ihnen?
Danke, soweit so gut. Hab schon einen ordentlichen Tag gehabt, kann mich nicht weiter beschweren. Manche Dinge wurden heute abgebrochen, aber das läuft ja jetzt hier.
Wollen Sie ein bisschen was erzählen?
Ja, aber ich will die Hörer auch nicht langweilen. Das reicht, wenn Sie mich befragen und ich versuche, ein bisschen gehaltvoll zu antworten.
Wir haben auf jeden Fall heute ein spannendes Thema vorbereitet, ein Thema, nach dem die Hörer oder insgesamt die Bevölkerung in Deutschland dürstet, nämlich es geht um die Energiewende. Wir wissen aus den Ortsvereinen von Haus und Grund, die Energiewende, die Transformation im Heizungskeller bewegt die Leute. Die Ortsvereine bieten Seminare an, es kommen doppelt so viele Menschen wie angemeldet, es ist verrückt, die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Also auch mit Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes, also des sogenannten Heizungsgesetzes, ist die Energietransformation im Heizungskeller noch nicht durch. Im Gegenteil.
Ja, genau, muss man so sagen. Im Gegenteil, die Aufregung war groß, als das Gesetz beraten worden ist. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, wenn man die ersten Anfänge von Robert Habeck nachvollzieht. Jetzt, seit 1. Januar, ist es in Kraft. Und das bedeutet natürlich, dass sich die Menschen in diesem Land, die Immobilieneigentümerinnen oder Eigentümer, mit diesem Gesetz beschäftigen und sich fragen, wie geht es für mich in Zukunft weiter? Was muss ich im Heizungskeller unternehmen? Was kann ich bei meinem Gebäude unternehmen? Und die Fragen versuchen wir natürlich in unseren Vereinen zu beantworten. Und ja, es ist schon erstaunlich, dass die Veranstaltung, das, wie Sie schon erwähnt haben, höre ich aus ganz Deutschland, wirklich über die Maßen
voll sind.
Ja, genau so.
Also man muss auch vielleicht nochmal zunächst zusammenfassen. Nie war Haus und Grund seit 2023 unserer Erinnerung nach so medial präsent, auch insgesamt in der Öffentlichkeit präsent. Haus und Grund hat auch nachgewiesenermaßen natürlich in diesem Gesetzgebungsprozess ein, muss jetzt neidloser anerkennen, so einen Top-Job gemacht, ja. Also, also der Gesetzesentwurf, der ungefähr heute vor einem Tag ja das Licht der Öffentlichkeit das erste Mal erblickt hat, da hat sich Haus und Grund sofort draufgestürzt und es folgte ein halbes Jahr intensive Bearbeitung mit einem Ergebnis, einer Verabschiedung des Gesetzes. In Klammern war ja eigentlich nur eine Novellierung, das Gesetz bestand ja schon, die ja kaum der sozusagen Ursprungsfassung glich.
Und das ist auch gut so. Mehr kann man da fast schon gar nicht zu sagen. Der Ausgangspunkt sah ja tatsächlich vor, dass zwangsweise hätten Heizungen ausgebaut werden müssen. Das war der Aufschlag, der von Robert Habeck und seinem damaligen Staatssekretär Greichen auf den Weg gebracht worden ist. Heizungstypen müssen zu einem gewissen Zeitpunkt raus. Und das ist natürlich auch noch in den Köpfen der Menschen hängen geblieben. Deswegen vielleicht, wenn wir uns heute darüber auch ein bisschen weniger unpolitisch und einmal so ein bisschen konkret unterhalten.
Politisch haben wir uns lange darüber und während dieser Phase in 2023 ausgetauscht und ja, mit dem entsprechenden Ergebnis auch.
Deswegen also ganz, ganz konkret, niemand muss jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren eine funktionierende Heizung austauschen. Es gibt dafür keine gesetzlichen Pflichten. Man kann die eigene Heizung weiter im Keller betreiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man erstmal hören muss. Und das bedeutet eben auch, dass man jetzt erstmal nichts unternehmen muss.
Ja.
Kein Zwang, irgendetwas zu tun.
Also Sie gehen jetzt schon natürlich sehr konkret in die praktische Ausgestaltung, die die Menschen jetzt auch bewegt und in die Haus- und Grundvereine kommen lässt. Also nicht nur, im Übrigen ja auch viele Neumitglieder, ja. Also solange es quasi Aufzeichnungen über die Mitgliederentwicklung von Haus und Grund gibt, gab es so einen Ansturm von Neumitgliedern, ja. Also Haus und Grund wächst ungemein. Und jetzt geht's nämlich in die Praxis. Sie haben es schon angedeutet. Wir wollen aber jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Also, es gibt jetzt für funktionierende Heizungen, Bestandsheizungen, die laufen, gibt es vorläufig erstmal kein Betriebsverbot.
Richtig. Kein Betriebsverbot für Heizungen. Man kann seine Heizung im Keller weiterlaufen lassen. Man kann sie weiter betreiben. Das Einzige, was man als Ziel haben muss im Auge, und das ist ja noch ein bisschen weit weg, ist das Jahr 2045. Ab dann werden wir keine fossilen Brennstoffe mehr zur Verfügung haben. Das ist zumindest der gesetzliche Plan, Stand heute. Ja. Bis dahin wird es ja auch noch mal ein paar andere Bundesregierungen geben. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Aber das Ziel ist, 2045 ohne fossile Brennstoffe auszukommen. Und das sollte man im Blick haben, wenn man jetzt von sich aus sagt, ich möchte demnächst was unternehmen.
Heißt aber auch, kann nach wie vor eine Gasheizung einbauen, wenn jetzt meine Heizung kaputt ist?
Das heißt genau das. Sie können eine Gasheizung in das Gebäude einbauen. Sie können eine Ölheizung in das Gebäude einbauen. Und genau das kann unter Umständen sogar sehr sinnvoll sein, kann aber auch der falsche Weg sein. Denn man muss jetzt, darauf kommt es an, überlegen, wenn ich heute im Jahr 2024 eine Heizung einbaue, dann möchte ich ja eigentlich ganz gerne, dass die auch mindestens 20 Jahre lang läuft.
20, 30 Jahre Betriebsdauer hat.
Sind ja teuer, genau. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Heizung einbaue, sollte sie so beschaffen sein, dass ich sie auch in 20 Jahren und 9 Monaten, also im Jahr 2045, noch betreiben kann, weil ich sie nämlich mit erneuerbaren Energien betreiben kann. Und das ist zum Beispiel, auch wenn man diesen Begriff Ölheizung jetzt so hört und dann ausschließlich an fossilen Brennstoff denkt, möglich, zumindest in der Theorie, wenn man nämlich statt Öl in dieser Heizung, gemeinhin genannt Biodiesel, einführt. Biodiesel ist dasselbe von der Qualität her wie Heizöl, nur eben aus erneuerbaren Energien hergestellt. Und dann könnte man also ohne Probleme eine Ölheizung tatsächlich klimaneutral und ohne fossile Energie betreiben. Ab morgen theoretisch, je nachdem, was man eben an Brennstoff kauft.
Ja. Also ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Debatte, und der wird ja jetzt auch nochmal relevant, ist das Thema Planungssicherheit. Sie haben es schon mal angesprochen. Ich möchte, wenn ich eine neue Heizung einbaue, möchte ich eine gewisse Betriebsdauer haben von 20, vielleicht sogar mehr Jahren. Und diese Planungssicherheit, welches ist die richtige Heizung für mich in meinem Zuhause, die gab es bisher nicht. Die gibt es auch aktuell nicht. Stichwort kommunale Wärmeplanung. Und das war ja ein wichtiger Schritt bei aller, auch im letzten Jahr, emotionalen Debatte über das Heizungsgesetz. Ja, das spielte natürlich auch sehr viel. Also wir erleben ja nach wie vor in Deutschland noch, es gibt eine große Verunsicherung infolge des Ukraine-Kriegs. Die Menschen haben Angst um ihren Wohlstand. Sehr berechtigte Ängste im Übrigen. Aber in der ganz, wir gucken mal fachlich nochmal auf das Thema. Ohne kommunale Wärmeplanung ist ja auch eine vernünftige sozusagen Energie- oder Wärmeplanung im Keller gar nicht möglich. Und das hat Haus und Grund im Prinzip mal als eins der Masterargumente eingebracht. Wie sieht's denn bei der Wärmeplanung aus jetzt?
Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Die kommunale Wärmeplanung ist natürlich der erste Schritt bei der energetischen Modernisierung eines Gebäudes. Denn ich muss ja als Eigentümerin oder Eigentümer wissen, mit welcher Energie mein Gebäude in der Zukunft versorgt wird. Nur dann kann ich die passende Heizung kaufen. Wenn man jetzt wieder das Beispiel der Ölheizung nimmt, hat man natürlich ein hohes Maß an Selbstständigkeit. Man hat einen Öltank und muss nur in der Lage sein, für diesen Öltank zur Not eben einen Brennstoff aus erneuerbaren Energien zu besorgen. Und dann ist man fein raus, ist das auf die Kommune gar nicht angewiesen. Aber alle diejenigen, die einen, ja, so schön leitungsgebundenen Energieträger haben, also ob nun Gas zum Beispiel oder stattdessen Wasserstoff oder eben Strom, da ist man natürlich darauf angewiesen, dass man rechtzeitig von dem Netzbetreiber oder der Kommune, was auch immer da los ist, die Mitteilung bekommt, was beliefert werden soll.
Also im Großen und Ganzen geht es doch darum, wirst du angeschlossen, wirst du nicht angeschlossen?
Ja? Das ist ein bisschen zu einfach. Nee, das würde ich so nicht sagen. Die Frage ist, also angeschlossen wird man, muss man ja an irgendwas immer werden. Ja. Die Frage ist, wann und zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Energieart ist, oder gar mit Wärme. Also eine denkbare Option wäre, dass es Fernwärme gibt. Ich halte das nach all dem, was ich in den vergangenen Wochen und Monaten gehört habe, für fast unrealistisch, dass es einen starken Ausbau der Fernwärmenetze in Deutschland geben wird. Das ist zwar der politische Wunschtraum und der wird auch gerne kolportiert nach dem Motto, deswegen braucht ihr gar keine Wärmepumpe. Ich glaube, die Realität ist eine andere. Die meisten Städte haben nämlich das Problem, dass die Fernwärmenetze ja auch auf erneuerbare Energien umgestellt werden müssen und sie gar nicht wissen, ob sie ausreichend erneuerbaren Brennstoff für die Fernwärmenetze erhalten. Mit der Folge, dass sie sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, das bestehende Netz auf erneuerbare Energien umzustellen. Ja, ja. Und dann können wir auch nicht ausbauen. Also eine der wenigen Städte, die das jetzt vorgesehen hat, geplant hat, ist tatsächlich die Stadt München. Die sagt, sie möchten in den nächsten Jahren das Fernwärmenetz, ich glaube, um 300 oder 400 Kilometer verlängern.
Ja.
Bedeutet dann pro Jahr 30 Kilometer Straße aufreißen. Realistisch das ist, lasse ich mal so jeden Hörer hier selbst entscheiden. Gesamtkosten werden beziffert mit 9 Milliarden Euro nur zum Ausbau des Fernwärmenetzes in München. Entspricht ungefähr dem jährlichen Etat der Stadt München.
Ja. Mit werde ich angeschlossen oder nicht, habe ich natürlich das Thema Fernwärme, wollte ich so ein bisschen anstupsen. Ich muss sagen, bei mir wird es jetzt gerade auch aktuell hier in Berlin-Mitte, wo ich wohne, also noch eine Gasheizung unten in unserem Haus, in unserem Mehrfamilienhaus, bin da im Beirat. Und jetzt kam so ein Brief von Vattenfall kürzlich rein, wenn Sie wollen, Sie werden angeschlossen. So, haben Sie Interesse?
So, so kann man erstmal per se unter einem Gesichtspunkt nur empfehlen, wer an der Fernwärme hängt, ist Kraftgesetz klimaneutral.
So ist es.
Hatten wir hier auch schon ein paar Mal surreal, dann können Sie sich zurücklegen und sagen, ja, ich habe die Energiewende gestemmt.
Ja.
Das Problem ist, das erleben wir jetzt auch, Sie sind dann natürlich in den Händen, Sie haben den Betreiber gerade genannt, von Vattenfall.
Kommunaler Betreiber, genau, also Versorger hier, Vattenfall in Berlin.
Genau, Monopolist. Ja. Und wir haben Stand heute eben noch nicht ausreichend, aus unserer Sicht zumindest, verbraucherschützende Regelungen, die sie davor bewahren, dass nicht eines Tages der Preis pro Kilowattstunde so weit nach oben gezogen wird, dass sie sich wünschen, sie hätten unten eine Gasheizung im Haus drin behalten. Und das ist ein riesengroßes Problem. Auf der einen Seite ist es hochattraktiv, weil man sich aus der Wärmewende rauskauft.
Ja.
Auf der anderen Seite kann es bedeuten, dass man so teuer heizt wie kaum jemand in diesem Land.
Genau, und das ist jetzt, da kann ich jetzt noch mal ein bisschen berichten aus der Eigentümerversammlung. Ja, ich glaube, das ist, gibt dann aber auch einen ganz praktischen Einblick in die Lage. Also grundsätzlich möchten sich eben die Eigentümer hier, mit, haben sich mit einstimmigen Beschluss.
Einstimmig, möchten
sich rauskaufen.
Haben Sie die Vollmacht für alle anderen Eigentümer? Oder
nee, ich mache schon mittlerweile vollmachtslos, fülle ich das als selbst aus.
Ja, wunderbar. Das ist wunderbar. Endlich mal ein Anfechtungsgrund, die anderen Eigentümer bitte an Haus und Grund weiterleiten, dann bringen die das zur Fall.
Ich muss sagen, auch dem allgemeinen Vorurteil gegenläufig sind die Eigentümerversammlungen bei uns, sind die ganz friedlich, herzlich. Einer bringt immer was von der Bäckerei um die Ecke mit und
Sie essen sich einmal im Jahr satt.
Immer gute Stimmung und wir haben auch eine ganz fähige Hausverwaltung, auch kein Normalzustand. Gut.
Es freut mich ja zu hören, dass es solche Eigentümergemeinschaften gibt.
Ja.
So sollte es im Idealfall sein. Und das auch noch in Berlin-Mitte. Das ist beeindruckend.
Ich sage Ihnen natürlich, es gibt viele Menschen, von denen höre ich immer, jetzt hier so ein Teil einer Eigentümergemeinschaft zu sein, dann redet man irgendwann nur noch mit dem Anwalt oder über einen Anwalt miteinander. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung eben nicht berichten.
Also Sie sind vielleicht auch ein besonders pflegeleichter Mensch.
Bin einfach, wie Sie vielleicht schon mal gemerkt haben, auch ein sehr friedlicher und friedliebender Mensch. Bin gerne auch mit Ihnen ja immer sehr im Einvernehmen.
Ja, und freundlich zuvorkommend,
ja,
kochen mal was, bringen eine Flasche Wein mit. Ja, schon richtig. Also das kann ich mir gut vorstellen.
So bin ich.
Wo gehen Sie da hin für die Eigentümerversammlung? Um die Ecke in eines der
Das findet bei der Hausverwaltung. Bei der Hausverwaltung im Konferenzraum statt.
Auch nicht schlecht.
Die ist um die Ecke.
Noch besser.
Ja, das ist, also ich muss auch sagen, es hat meinen Blick auch auf Hausverwaltung insgesamt verändert. Also vielleicht machen wir hier nochmal, zumindest mal für ein, zwei Sätze einen Exkurs. Zumindest in Berlin ist es so ja relativ schwierig, momentan eine Hausverwaltung zu finden.
Ich glaube, das gilt deutschlandweit.
Gilt wahrscheinlich deutschlandweit, kann ich aber nicht aus eigener Erfahrung sagen. Gibt ja eine Bewegung, dass immer größere Hausverwaltungen entstehen, ja, also auch sozusagen durch ausländisches Kapital teilweise gedeckt und die kleinen Hausverwaltungen aussterben und teilweise auch nicht mehr den komplexen Anforderungen auch zu diesen Gebühren, ja, also für die Hausverwaltung sind die Gebühren gering, für die Vermieter sind sie immer zu hoch, aber zu diesen Gebühren das irgendwie stemmen können. Und diese Hausverwaltung, Inhaber geführt, die hat ausschließlich Objekte, die sie erlaufen kann. So, und da sagt der Inhaber der Hausverwaltung sagt zu mir, nur allein das ist das eine Standbein, weil er verliert überhaupt keine Zeit seiner Mitarbeiter mehr, dass sie durch Berlin 2 Stunden fahren müssen, um irgendwie einen kaputten Wasserhahn da irgendwie zu begutachten. Sondern das ist alles, die können alles erlaufen oder mit dem Fahrrad sozusagen erfahren. Und damit sind die gut ausgelastet. Das sind in der Regel offensichtlich, da wo ich wohne, auch eher entspannte Menschen. Und sein zweites Standbein ist Kleinreparaturen.
Das geht ja Hand in Hand dann.
Das geht ja, Hand das in ist, Hand. Es ist wirklich aber auch.
Aber das ist natürlich auch ein bisschen schockiert, bin ich ja. Dann haben sie ja die ursprüngliche Bevölkerung weggentrifiziert und jetzt die ganzen jungen Zugereisten haben sich da in Mitte breit gemacht und ihren eigenen Kiez geschaffen.
Also von, Sie reden von Berlin-Mitte. Wie Sie ja wissen, bin ich kein Zugereister, sondern Berliner. Das haben Sie auch schon.
Aber Sie sind doch nicht Berlin-Mitte.
Ich bin nicht Berlin-Mitte.
Ja, also aber zugezogen. Also Verdrängung par excellence, sind auch noch stolz drauf und sagen das im Podcast.
Also,
ja. Mehr Milieuschutz bitte.
Bevor wir jetzt in so eine Trump'sche Fake News Diskussion oder
schon
über alternative Fakten
schwere Geschütze hier da
junge, ja, also junge, Sie merken ja
mit der Wahrheit konfrontiert also, wird wie immer also gleich erstmal so, der Gesprächspartner diskreditiert.
Es gibt
das
wenige
ist, das
Menschen,
ich noch nie erlebt
es gibt wenige Menschen, die mich aus meiner friedliebenden Ecke herausholen, sie gehören dazu.
Ja, sehen Sie mal, einmal in der Woche müssen Sie auch getriggert werden.
Kommen wir zurück zur kommunalen Wärmeplanung. Nicht weniger spannend das Thema. Werde ich angeschlossen oder werde ich nicht angeschlossen, zumindest an die Fernwärme? Das ist sozusagen ein Punkt, der jetzt mal geklärt werden muss oder noch ein bisschen größer gedacht. Was ist der Brennstoff, den meine Immobilie in 20, 30 Jahren irgendwie empfangen wird? Und diese Planungssicherheit brauche ich als Eigentümer, um unten den Heizkessel entsprechend auszustatten.
Genau so ist es. Und was ein kleines Problem bei der ganzen Sache ist, und klein ist in diesem Fall nicht ernst gemeint, was ein Riesenproblem ist, ist die Tatsache, dass das Wärmeplanungsgesetz es den Städten und Gemeinden ermöglicht, nicht verbindlich diese Wärmeplanung zu machen. Das heißt, dass man die Städte und Gemeinden darauf nicht festnageln kann. Und
ja,
das ist ein riesengroßes Problem für die kommenden Jahre. Denn wenn man als Eigentümer investiert, auch mit Blick auf die Wärmeplanung und im Anschluss erzählt, bekommt, April, wir haben unsere Meinung geändert und dann seine Heizung wieder rausschmeißen soll, das wäre ein absoluter Skandal vor dem Hintergrund. Und da sind wir wieder im politischen Bereich. Wir müssen dringend sicherstellen, dass die Wärmeplanungen auch für die Zukunft verbindlich werden und dass dieses Schlupfloch für die Kommunen geschlossen wird.
Gibt es denn schon ein Bundesland oder ein sozusagen kleinerer kommunaler Bereich, der seine Wärmeplanung mehr oder weniger fertig hat, wo man schon mal ein bisschen in die Praxis gucken kann?
Ja, in der Tat.
Oder also praktisch in die Zukunft gucken kann?
Genau, also die Wärmeplanung ist fast flächendeckend fertig in Baden-Württemberg, weil dort schon länger von der Landesregierung entsprechende Wärmeplanungen zur Auflage für die Städte und Gemeinden gemacht worden sind. Da sieht man aber auch beispielhaft, welche Probleme auftauchen. Zum Beispiel die Stadt Ludwigsburg hat einen Teil der Stadt, der Stadtteil ist direkt am Neckar gelegen, vorgesehen für eine Wärmepumpe, die auch das Flusswasser nutzt, eigentlich eine ganz gute Idee, und hat in dem Gebiet dann vorgesehen, ein Nahwärmenetz auf den Weg zu bringen. Das hat jetzt aber schon ein paar Jahre die Planung gedauert. Viele der Eigentümerinnen und Eigentümer wollten aber schon ein Zeichen setzen und haben sich eine Wärmepumpe gekauft. Und jetzt kommt es dazu, dass so viel Wärmepumpen installiert sind, dass sich das geplante Nahwärmenetz nicht mehr lohnt. Und da sieht man, das läuft alles noch nicht rund.
Ja. Jetzt gehen wir mal, also ich habe Ihnen ja meinen Fall geschildert, schildere jetzt nochmal einen zweiten Fall aus meinem Bekanntenkreis, der wohnt in einer Wohnung, die ist sozusagen, also die hat einen Bauzustand vor der Wärmeschutzverordnung, 77 war das, glaube ich, und um es mal kurz zu machen, da zieht es überall rein. Und es wird auch gar nicht recht, es ist furchtbar, ne? Auch ungern dort.
Sollen
immer gern zu uns kommen,
gerade im Winter. Da gibt's Essen, Trinken und es warm.
Ja. Ach, das ist, also, ne, furchtbar. So.
Also ein bisschen sozialer hätte ich sie schon eingeschätzt.
Nee, es sind ja nette Menschen und darauf kommt es mir ja an, aber naja, also wie auch immer.
Aber wenn die dann zu viel vorbeikommen und bei ihnen auf dem Sofa
sitzen. Nee, das sollen die ja. Ich will nur nicht zu denen, weil es da so reinzieht im Winter. So.
Da muss man mal einen zweiten Pulli anziehen, Herr Flügge.
Gut, also, aber jetzt kommen wir mal auf das eigentliche Thema. Die können jetzt nicht an die Fernwärme zukünftig, soweit er das mit Vattenfall auch mal besprochen hat. Es ist nämlich auch ein Beirat der Eigentümergemeinschaft. Das
aber der anderen, einer anderen
Eigentümergemeinschaft. Eine anderen,
okay, verstanden, ja.
Und jetzt sagt er sich, naja, wir müssen jetzt im Prinzip ans Gebäude ran. So, ja. Und da möchte ich jetzt mal überleiten, nämlich zu einem anderen Thema. Nämlich sein Gebäude hat eine Energieeffizienzklasse von F oder G.
Okay.
Ne, das ist so im Bereich Worst Performance Building,
ja,
so.
Ja.
Und da hat die EU ja nun jetzt kürzlich was beschlossen.
Genau so ist es. Ganz wichtig vorweg, die ersten Ansätze der Europäischen Kommission, waren tatsächlich unmittelbare Sanierungspflichten in der europäischen Richtlinie zu regeln, die auch Eigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland direkt betroffen hätten. Und da ganz klare Entwarnung bei allem, was man jetzt über diese Richtlinie hört, bei allem, was darüber geschrieben und gesagt wird, sie gilt jetzt erstmal nicht für die Menschen in diesem Land, sondern sie verpflichtet die Bundesregierung dazu, verschiedene Dinge zu unternehmen, die aber noch völlig offen sind. Aber das ist völlig richtig, was die Europäische Kommission da im Blick hat, ist allein die Gebäudehülle. Und der Wunsch, den die Kommission jetzt an Deutschland und die anderen Nationalstaaten herangetragen hat, lautet, dass die, Sie haben es so schön gesagt, worst performing buildings, also die schlechtesten oder die energetisch schlechtesten Gebäude, dass die jetzt als erstes ein wenig ertüchtigt werden.
Also ich möchte nochmal, Sie waren jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu schnell, das ist gar nicht schlimm, Sie sind ja tagtäglich in diesen Themen drin. Worüber reden wir? Wir reden über die EU-Gebäuderichtlinie und wir reden sozusagen über einen Ansatz der Europäischen Kommission, nämlich verpflichtende energetische Mindeststandards einzuführen. Genau. Also bestimmte Gebäude in bestimmten schlechten Energieeffizienzklassen, nämlich F, G und H, ne, das sind die drei schlechtesten,
genau,
die sollen quasi hochsaniert, energetisch hochsaniert werden.
Auf ein E.
Auf ein E.
Genau.
Dann verschiebt sich diese Skala auch noch ein bisschen. So,
genau, dadurch, dass die rausfallen, verschiebt sich die Skala, dann kommt man automatisch wieder in eine schlechte rein. Genau. Aber das war der, ganz wichtig, das war der ursprüngliche Ansatz.
Ja.
Und es hieß kurz MEPS, Minimum Energy Performance Standards.
Mindestanforderungen
für den energetischen Zustand. Und um das wirklich nochmal klar zu sagen, dass dieser Ansatz ist im Europäischen Parlament gescheitert. Und das ist elementar wichtig. Wichtig, weil ein Gebäude, das klimaneutral ist, natürlich nicht nur eine passende Außenhaut haben muss, sondern eine Beheizung, die zu der Gebäudehülle passt. Wir haben ja bei der Wärmepumpe auch immer die Anforderung, dass das Gebäude niedertemperaturtauglich ist. Und deswegen war es einfach schlicht und ergreifend falsch, dass die Europäische Union meinte nun, Regelungen nur für die Gebäudehülle zu erlassen, ohne dabei zu gucken, was in den jeweiligen Ländern schon zum Thema Heizung oder Gebäudehülle gilt. Und das ist jetzt entschärft, weil die Anforderungen an das Gebäude formuliert werden. Aber das Wie, was muss gemacht werden, das kann die Bundesregierung jetzt regeln und die kann dabei eben das gesamte Objekt, also inklusive der Heizanlage,
diese Richtlinie wird dann national umgesetzt, da wird die Bundesregierung dann auch nochmal, wie gesagt, ein bisschen Gestaltung.
Sie hat Gestaltungsspielraum. Ich hoffe, dass sie diesmal aber auch diejenigen mit anhört, die auch inhaltlich was dazu beitragen können und nicht nur die Ökoverbände, die von Gebäuden mit Verlaub in der Regel überhaupt keine Ahnung haben. Aber gut, immer
wir wollten jetzt heute so ein bisschen die Emotionen vor der Tür lassen, deswegen übergehe ich das mal.
Herr Flücke, bitte die Emotionen vor der Tür lassen. Das finde ich jetzt aber schade. Werde ich jetzt emotional an der Stelle.
Wollte ich jetzt wieder ein bisschen persönlich werden und auf den Freund rekurrieren. Also der wird nicht an die Fernwärme perspektivisch angeschlossen, Stand heute. Bei dem zieht es wie Hechtsuppe.
Ja.
So. Und der wäre jetzt von dem ursprünglichen Ansatz der EU-Gebäuderichtlinie zur Zwangssanierung, so war
Wäre voll erwischt worden.
Genau. Letztendlich ist es so.
Und da wäre es sogar noch völlig gleichgültig gewesen, ob er schon eine Wärmepumpe hat,
eine
Ölheizung oder
jetzt
auch Fernwärme.
Genau.
Das wäre völlig gleichgültig gewesen, er hätte einfach sanieren müssen.
Die kann ich jetzt sagen, die werden jetzt trotzdem, sie werden sanieren, ja, weil sie sagen, wir gehen jetzt voll sozusagen auf Verbrauchsreduzierung, ertüchtigen die gesamte Hülle, Dämmung, Fenster und dann kann ich da auch wieder.
Wenn das Gebäude tatsächlich seit den 70ern nicht mehr angefasst worden ist, dann würde ich es aber dringend
empfehlen. Genau.
Das ist ja schon, das ist ja fast schon Immobilieneigentümer Selbsterhaltungstrieb.
So sieht's aus und dann kann ich da auch wieder zum Weinen vorbeigehen.
Das ist
zum Wein trinken.
Dann sind Sie Klima- oder Energiewendenprofiteur. Ne? Alle müssen das Geld ausgeben
in
und Sie bekommen
Hinsicht.
Dann wieder kostenlosen Wein bei Ihren Freunden. Ne? Das ist
da fehlen Ihnen die Worte.
Ich kenne sie ja nun gar nicht anders. Und dass sie das aber immer auch noch wieder rauskehren, verwundert mich so. Das hätten sie auch mal sagen können, sie verschweigen das oder so.
Nein, nee. ich hab da einfach unheimlichen Spaß dran, weil ich weiß, dass sie das auch erfreut. Wir kommen zu unserem letzten Thema in diesem Zusammenhang, nämlich mit einem auch ganz praktischen Thema, was die Menschen jetzt in der letzten Zeit bewegt hat, nämlich das Thema Balkonkraftwerke, Stecksolargeräte, um es mal auch, gibt ja verschiedene Begriffe dafür, jeder versteht ein bisschen oder bezeichnet das ein bisschen anders, aber letztendlich gibt es dafür eine gesetzliche Regelung. Sie wurden jetzt diese Woche im Bundestag als Experte angehört und es gab auch ein bisschen Unmut um das Thema. Ja, es geht da um die einheitliche sozusagen Fassade oder die Störung des einheitlichen Gesamtbildes eines Gebäudeensembles. Erzählen Sie mal sozusagen ein bisschen den letzten Schnack aus dem Bundestag.
Aus dem Bundestag kann ich da, sage ich ganz offen und ehrlich, weniger erzählen. Dort war man sich bei zwei Dingen sehr einig. Erstens, die Energiewende wird man mit den Stecker-Solargeräten nicht stemmen. Dafür ist einfach die Energieproduktion viel zu niedrig. Aber zweitens, man kann einfach mal ein bisschen teilhaben an der Energiewende und sich daran erfreuen, wenn man das Ganze macht, dass man zumindest ein bisschen Solarenergie produziert. Was aber viel entscheidender ist, das, was ich aus den Haus- und Grundvereinen, aus den Beratungen höre. Ja. Diese Geräte, Stecker, Solargeräte, haben eben einen Stromstecker da dran und man muss ja irgendwie den Strom in die Wohnung reinkommen. Und nun ist es so, dass wenige Balkone tatsächlich eine Steckdose draußen haben.
Ich habe komischerweise eins, aber ich habe kein Solarding da draußen hängen.
Sie haben kein Solarding draußen hängen?
Nee.
Darüber sollten wir nochmal in Ruhe bei einem Glas Wein gleich reden.
Aber ich hab sogar Südwestausrichtung meiner Wohnung.
Wollen wir das mal montieren? Wollen wir das in einer Folge einfach mal gucken? Sie kaufen sich so ein Ding und
dann montieren wir mal einen Vor-Ort-Podcast auf meinem Balkon machen.
Ja, genau.
Ich habe Südwestausrichtung, wohne im vierten Stock. Also dieses kommt direkt.
Wein haben Sie ja
zu Genüge. Wein habe ich in rauen Mengen.
Wie ich gehört, jetzt ist es warm bei Ihnen. Das ist wunderbar. Ja, also dann, ich denke, das können wir uns das mal vornehmen. Aber bevor wir das dann machen, wer eben keine Steckdose auf dem Balkon hat, muss die Stromleitung irgendwie in die Wohnung reinbekommen. Und das ist
schwierig.
Der Punkt, ja, nicht nur ist es schwierig, sondern da wird es absurd.
Und soll die Balkontür auflassen, dann zieht es auch
nicht so. Das ist das eine. Viel schlimmer ist, ohne weiter zu fragen, von Mieterinnen und Mietern einfach mal durch die Fenster durchgebohrt wird, also durch die Rahmen, durch die Fassaden durchgebohrt wird. Das alles geht nicht, um das mal ganz deutlich zu sagen.
Ja.
Insbesondere, was nicht geht, dass man dann sagt, oh, ich lege mal eine Verlängerungsschnur und hat dann so einen Dreifach-Innenstecker, der auf dem Balkon rumliegt, einmal Schlagregen, das Ding steht mit Wasser voll, die Sicherungen fliegen überall raus. Also, alles angeblich so einfach, ganz klares Nein. Hier auch der Praxistipp, erstmal gucken, ob man eine Steckdose auf dem Balkon hat. Dann hat man eine reelle Chance, dann sollte natürlich auch nicht unwichtig diese Steckdose auch an den elektrischen Kreislauf der jeweiligen Wohnung angeschlossen sein.
Hauses.
Genau. Sonst bringt das Ganze überhaupt nichts. Und wenn man keine Steckdose auf dem Balkon hat, dann muss man mit nicht nur dem Vermieter, wenn es Eigentümergemeinschaft ist, auch mit der gesamten Eigentümergemeinschaft klären, wie man das Stromkabel verlegen kann, weil die Außenhaut des Gebäudes der Eigentümergemeinschaft, nicht dem einzelnen Wohnungseigentümer gehört. Ja, das ist ganz, ganz, also vor allen Dingen auch mal eben die Bohrmaschine nehmen und durch den Fensterrahmen bohren. So ein Fenster kostet ein paar tausend Euro, wenn das ein großes Fenster vor so einem Balkon ist. Und der Ein- und Ausbau ist noch wesentlich teurer. Also das muss man vermeiden und dafür haftet im Zweifel auch der Mieter, wenn er da so vorgeht.
Aber letztendlich ist es so, ich meine, es gibt Gesetze, also geltendes Recht zu dem Thema. Es muss sozusagen nochmal ein bisschen bleiben wir mal beim Bild des Bohrens, auch das muss nochmal ein bisschen aufgebohrt werden auf die aktuelle sozusagen Lage und die Produkte, die da jetzt am Markt sind. Und es hat ja auch zu viel Spannung zwischen Vermietern und Mietern gesorgt, dieses Thema muss man, ja, also.
Das hat, also ganz ehrlich, das hat erst dazu Spannungen geführt, als das Thema dieser Stecker-Solarkraftwerke ja von dem einen oder anderen interessierten Verband genutzt wurde, um politische Stimmung zu machen. Weil mit gesundem Menschenverstand war das auch davor ohne Probleme zu lösen.
Ja.
Jetzt ist es so, dass Mieter das eben anmelden können. Der Vermieter kann es nicht mehr verweigern, dass es angeschlossen wird. Aber es gilt ja, dieselben Hürden zu überwinden. Und das ist das Gerät anzuschließen. Und das darf der Mieter, wenn er dafür durchs Fenster durch muss oder durch die Wand eben nicht alleine, auch in Zukunft.
Also, aber ich möchte Sie jetzt nochmal auf ein Ergebnis oder auf ein Fazit zu diesem Thema festnageln und damit haben Sie auch eröffnet. Ich möchte das aber hier nochmal zementieren. Sie sagen, wirtschaftlich ist das eigentlich nicht sinnvoll.
Es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll und es wird die Energiewende in Deutschland keinen Millimeter voranbringen. Das ist eher eine psychologische Kiste. Richtig sinnvoll wäre es, wenn die Bundesregierung es endlich, jetzt wiederhole ich mich zum tausendsten Mal, erlauben würde, dass Eigentümer auf die Dächer Photovoltaikanlagen packen können und diesen Strom an die Mieterinnen und Mieter im Haus verkaufen können. Ich glaube, es leuchtet auch jedem ein, auf einer Dachfläche eine richtig schöne große Photovoltaikanlage mit Ausrichtung in Richtung Sonne ist um ein Vielfaches effizienter und besser als kleine einzelne Solarpaneele an Balkonen, die vielleicht hinter Büschen, Bäumen oder Ähnlichem noch verdeckt sind und nicht optimal zur Sonne ausgerichtet sind.
Aber wird der Bundeswirtschaftsminister Sie jemals erhören zu diesem Thema?
Also ich befürchte, mich wird er sowieso nicht erhören. Eigentümerinnen und Eigentümer scheinen ihm auch nicht so am Herzen zu liegen. Mein Gefühl, wird er uns auch nicht erhören. Vor dem Hintergrund, wenn er dann sagt, man muss mal was machen und pragmatisch werden, zucke ich immer so ein bisschen, weil ich denke, ja, wenn das wirklich der Fall ist, dann könnte er ja das Thema machen. Insofern vielleicht überlegt er sich nochmal, ob er seinen manchmal ja sehr bodenständigen Aussagen auch ein paar Taten folgen lässt.
Robert Habeck hat jetzt vor ein paar Stunden verkündet, dass die Bundesregierung ihre Emissionsziele 2030 möglicherweise erreichen wird, weil die CO2-Emissionen so stark gesunken sind wie seit 1990, glaube ich, nicht mehr. Was sagen Sie dazu?
Wenn, dann hat nicht die Bundesregierung ein Ziel erreicht, sondern haben die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land ein Ziel erreicht. Und ich kann nur hoffen, dass das wirklich positiv erreichte Ziele sind und nicht eine CO2-Ausstoßverringerung infolge des wirtschaftlichen Abbaus, den wir hier in Deutschland zumindest gefühlt wahrnehmen und bei dem einen oder anderen ja auch berichtet wahrnehmen, sondern dass es tatsächlich ein Erfolg der Energiewende ist, dann sei es den Menschen in diesem Land gedankt, denn dann hätten die das erreicht.
Ein schönes Schlusswort. Herr Warnecke, vielen Dank für das Gespräch. Wir bleiben zuversichtlich.
Wir bleiben zuversichtlich und ich freue mich schon auf Balkonstecker, Solargerätmontage bei einem edlen Glas Rotwein à la Flügge.
Beim Sonnenuntergang.
Beim Sonnenuntergang. Oh, es wird immer besser.
Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Auf Wiedersehen.